Verwaltung Digital Insights. Herzlich willkommen bei der 6. Folge des Podcasts von Vitaco. Mein Name ist Lars Hoppmann. Wir machen diesen Podcast für und mit Menschen, die Verwaltung verstehen und Digitalisierung gestalten wollen. Mein heutiger Gast ist Basanta Thapa. Lieber Basanta, herzlich willkommen.
Hallo, hallo.
Basanta forscht, vernetzt und kommuniziert als Geschäftsführer des NEGZ, Kompetenznetzwerks Digitale Verwaltung hier in Berlin, zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Und vor allem hast du ja auch vom Studium her, von der Forschung her, dich schon Jahre vorher oder fast Jahrzehnte vorher ja auch sehr intensiv mit der digitalen Verwaltung befasst. Erzähl doch mal ein bisschen so deinen Werdegang und was so deine Schwerpunkte bis jetzt dein Studium, deiner Forschung in den letzten Jahren auch waren.
Ja, das ist ganz lustig. Ich habe Verwaltungswissenschaft studiert und da tatsächlich, ich glaube, im Masterstudium einen einzigen Kurs zu dem Thema E-Government bei den Wirtschaftsinformatikern, das war quasi fachfremd, belegt. Da war das Thema noch nicht so heiß, das war so Anfang der 2010er. Und genau, habe im Anschluss an der Hertie School und dann auch an der Uni Potsdam geforscht zu dem Thema aus einer sozialwissenschaftlichen Sicht und war dann mehrere Jahre beim Kompetenzzentrum öffentliche IT, diesem staatlich finanzierten Think Tank am Fraunhofer Fokus, wo ich mich zu allen möglichen kleinen und großen Themen der Verwaltungsdigitalisierung bzw. der Digitalisierung Gesellschaft insgesamt beschäftigen durfte, bis ich dann jetzt vor inzwischen 4 Jahren die Seiten so ein bisschen gewechselt habe, nicht mehr ganz so viel forsche, sondern jetzt die Geschäftsstelle des NEGZ leite, wo einfach sehr viel Austausch stattfindet rund um die Themen zwischen verschiedenen Akteuren aus Forschung, aus Wirtschaft, aus der Verwaltung, auch aus Verbänden wie der Vitaco. Wo wir versuchen, Wissen zu produzieren, Erfahrungsaustausch zu organisieren und das ein bisschen andere Aktivität ist, als vorher die ganze Zeit Studien zu schreiben.
Da werden wir gleich vorhin auch einsteigen, denn das ist natürlich dein Fokus auch datengesteuerte, datengetriebene Verwaltung. Ich möchte aber einmal noch kurz mit einem Klick-Moment von mir starten, und zwar mit dir. Und zwar schon bei meinem vorherigen Arbeitgeber war ich auch schon Mitglied beim NEGZ. Und da hast du, und ich hoffe, das ist richtig, in 2022 bist du Geschäftsführer dort geworden. Da hast du dich kurz in der E-Mail vorgestellt und dann hast du auch geschrieben. Und hier, ich habe Kalender geblockt, geht bitte auf meinen öffentlichen Kalender, tragt euch da ein, da könnt ihr sofort miteinander reden. Und für mich war das so eine Veränderung im Mindset. Weißt du, nicht so, naja, wir machen mal so langsam peu à peu, sondern ey, ich bin da für euch, es ist offen, schreibt in die Kalender rein. Das war für mich ein Klickmoment, wobei ich dich noch gar nicht persönlich kannte in dem Moment. Das war tatsächlich diese E-Mail, die ist mir sofort aufgefallen. Und das ist ja schon ein paar Jahre her und die ist mir im Kopf geblieben.
Ja. Das ist ja, glaube ich, so ein Punkt, wo man die Möglichkeiten der Digitalisierung auch nutzen kann. Ne? Was können Computer irgendwie sehr gut? Information, Koordination und diese ewigen E-Mails, lass uns doch mal einen Termin finden. Hat die NEGZ-Geschäftsstelle weiterhin, wir sind sehr wenig Leute. 2022 saß ich alleine in dem Büro. Da habe ich mir gedacht, ich habe keine Zeit, jetzt mit irgendwie, damals waren es glaube ich 150 Mitgliedern, über mehrere Tage hinweg E-Mails auszutauschen, wann wir denn in den nächsten Tagen könnten. Und bis man sich geeinigt hat, ist dann schon wieder die Hälfte der Verfügbarkeiten passé. Dann zu sagen, so das geht doch einfacher. Wir müssen noch nicht mal unsere Kalender zusammenschalten. Es reicht einfach, wenn einer seinen Kalender transparent macht. Aber das ist ja inzwischen, habe ich das Gefühl, sehr viel weiter verbreitet.
Ja, du warst halt tatsächlich der Erste, bei dem mir das aufgefallen ist. Zumindest im Bereich der öffentlichen Verwaltung, muss ich zugeben. So Bankensektor kennt man das sogar so ein bisschen, aber tatsächlich nicht aus unserem Bereich. Du hast ja eben schon mal gesagt, naja, gucken wir mal darauf zurück, was so in den letzten 30 Jahren passiert ist. Ich will jetzt gar nicht so die Vergangenheitsdinge nochmal so hochholen hier an der Stelle. Aber wenn du jetzt an die digitale Verwaltung, wie sie jetzt ist, denkst, welches Bild kommt denn da als Erstes in den Kopf?
Wie sie jetzt ist? Ja, ich denke da eigentlich an diese klassischen Antragsstrecken. Ich wohne ja in Berlin, da hat man hier Service Berlin. Die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Ja, aber auch in den, genau, also diese ganzen Tausenden von OZG-Antragsstrecken, die wir gebaut haben, das ist eigentlich, wie ich, wenn ich an die aktuelle digitale Verwaltung denke, was ich da vor meinem geistigen Auge sehe, ja, wo man dann irgendwelche Formularfelder ausfüllt, wo man sich immer denkt, na gut, das müsste eigentlich die Verwaltung ja frei nach Once Only alles schon wissen. Oder man nicht genau weiß, was man, ich soll mein Einkommen angeben, aber was meint er denn jetzt netto, brutto? Nach welchem rechtlichen Zuschnitt? Wenn man da einmal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann kommt man ja selber aus der Denke nicht mehr raus. Ja, aber das ist, glaube ich, wie es im Moment sich für mich darstellt und vermutlich auch, wie es für die meisten Bürgerinnen die Interaktion, also oder das, wenn sie Verwaltungsdigitalisierung hören, dann halt genau diese Antragsstrecken. Wo man dann nicht so genau weiß, was hinten damit passiert. Wenn man Glück hat, kommt dann irgendwie ein positiver Bescheid irgendwann mit der Post.
Genau, Antragsstrecken und Prozesslandkarten. Das kenne ich auch von früher noch. Das war immer so das Heiligtum jeder Kommunalverwaltung. Das musste jetzt wirklich in eine Prozesslandkarte reinpassen. Aber es ist auch eine gute Überleitung. Wir haben ja schon gesprochen, und du hast es ja auch mal dargestellt. Du hast dich sehr fokussiert auf ja, datengetrieben, datengesteuerte Verwaltung. Und du hast ja eben gerade auch schon eine Abgrenzung gemacht zu diesen Prozessen oder zu diesen Antragsstrecken OZG. Was ist denn eigentlich so eine datengetriebene Verwaltung, datengesteuerte Verwaltung? Was verbirgt sich dahinter?
Ja, die Idee, das ist eigentlich alles recht alt, diese Gedanken. Also ich sag mal, die extreme Vision ist es, die Unsicherheit von Politik durch die absolute Sicherheit von Daten und irgendwie Mathematik zu ersetzen, ne? Also warum sollten wir im Parlament hin und her diskutieren? Weiß ich nicht, ob unsere Stadt jetzt noch ein Gymnasium oder eine Berufsschule mehr oder weniger braucht, wenn wir das ganz sauber aus den Zahlen herleiten können, ne, wie die Bedarfe sind, beziehungsweise wir auch sogar, also wenn wir einfach nur sehen, wir haben ein Problem, wir haben was wir als Fehlentwicklung erachten, und dann quasi aus den Daten rauslesen zu lassen, was ist denn die effizienteste Maßnahme an dieser Stelle? Ne, um, weiß ich nicht, Obdachlosigkeit in unserer Kommune einzuschränken. Da kann man viel, viel hin und her diskutieren, aber am Ende könnten wir doch einfach gucken, was die Daten sagen, was vielleicht schon ausprobiert wurde, und welche Maßnahme am meisten bringt. Das geht tatsächlich, wenn man das so ein bisschen ideengeschichtlich sich anguckt, geht das so ein bisschen auf diese Planungseuphorie der 60er, 70er Jahre zurück, wo man so beflügelt aus den Errungenschaften von Wissenschaft und Technik sich dann gedacht hat, so Moment, ne, wir haben Flugzeuge gebaut, wir haben irgendwie Atomkraftwerke gebaut, wir sind auf den Mond geflogen, jetzt könnten wir doch auch mal unser Gemeinwesen entsprechend auf Vordermann bringen, und hat dann versucht, das Ganze zu übertragen, ja, mit damals oft noch sehr eingeschränkter, ne? Irgendwie so, was hat man für Daten zur Verfügung, was kann man da eigentlich für Auswertungen fahren, wie eng ist eigentlich mein Raster? Meine Forschung hat da dann angesetzt an dem Punkt, also nicht nur zu sagen, so, das, ne, in den 60ern gab es da interessante Sachen, sondern hat dann angesetzt an dem Punkt, damals redete man ganz viel über Big Data, und dann zu sagen, okay, ne, das in den 60ern, 70ern, das war jetzt nicht so furchtbar erfolgreich, man ist im Grunde davon abgerückt, so ein bisschen desillusioniert und kam dann in so ein Zeitalter der Partizipation, wo dann so in Deutschland war dann so die Bürgerkommune und sowas, alles sollen die Bürger sollen irgendwie mitbestimmen, weil, also so kann man es überspitzt sagen, weil ja das vorher aus rein von irgendwie Experten, Daten und Analyse zu machen, das hat nicht so gut geklappt. Dann gehen wir jetzt ins andere Extrem und fragen grundsätzlich nur noch die Leute. Genau, und dann war halt das große Fragezeichen, okay, wenn wir jetzt eine völlig neue, oder vielleicht nicht völlig, aber viel bessere, qualitativ wirklich einen Quantensprung weiter befindliche Datentechnologien zur Verfügung haben, ne? Wo man sowohl sagen kann, naja, damals ging es da um Data Storage, so, also wie viel kann ich eigentlich irgendwie mir für zur Verfügung halten? Auch dann dieser ganze Punkt mit, wie viel Datenpunkte sammle ich eigentlich? Und wir hatten ja gerade dann so Anfang der 2010er, wo dann auch so Internet der Dinge und sowas aufkam, dass man auch sagen konnte, wir können nicht nur fleißig Daten darüber sammeln, mit Hilfe von Cookies und so weiter, was die Leute online treiben, sondern wir können auch die physische Welt mit irgendwelchen Sensoren im öffentlichen Raum zunehmend beobachten und haben so dieses Auseinanderfallen zwischen, was ist digital abgebildet und was passiert in der Realität. So diese Kluft wurde immer kleiner. Dann zu sagen, okay, unter diesen Vorzeichen ist denn diese quasi die Vision der Planungseuphorie vielleicht vielleicht wieder realistisch, beziehungsweise, also das wäre ja einfach so dieses der Blick darauf zu sagen, okay, was ist irgendwie technisch machbar, beziehungsweise auch darauf zu schauen, naja, das geht jetzt vielleicht alles, aber ist das denn alles so eine hervorragende Idee, das auch alles so zu machen? Beziehungsweise was sind auch mögliche Verwerfungen, auf die man dabei achten sollte?
Sind wir denn in der Digitalisierung so in den letzten, ja, ich sag mal ruhig 10, 15 Jahren, sind wir da vielleicht ein bisschen falsch abgebogen? Ist es nicht so, dass wir gerade so, ich will gar nicht in diese Automatisierung von Verwaltungsentscheidungen reingehen, sondern eher so das Thema, haben wir eigentlich wirklich angefangen, die Daten zu nutzen, um unsere Entscheidungen zu verbessern, zum Beispiel in Kommunen?
Also das eine ist ja, was man in so irgendwelchen glänzenden Whitepapern gern auch von irgendwelchen Technologieherstellern da so aufschreibt, was man denn so alles machen könnte. Und dann ist die Frage, was wird denn tatsächlich gemacht und wo das ja, also wo man diese ganze Debatte so ein bisschen zugespitzt oder auch die Anwendung zugespitzt sich anschauen kann, ist also dieses Smart City Thema, wo ja dann auch in den letzten Jahren mit diesem Modellprogramm Smart Cities, ich glaube, Milliarden auch reingeflossen sind, deutsche Kommunen da in die Digitalisierung ihrer Daseinsvorsorge zu bringen. Und also da tut sich ja jetzt gerade ganz viel, aber was daran am Anfang sehr viel gehapert hat, ist gerade so bei diesem Smart-City-Diskurs ist ja eigentlich auch das große Versprechen, wir überwinden die Silos. Ne? Bisher hat sich irgendwie so ungefähr jedes Fachamt hat sich sein Fachthema angeguckt und dann irgendwie seine Fachprobleme gelöst, aber dieses Holistische, dass man den Zusammenhang zwischen den verschiedenen Politikfeldern bzw. den verschiedenen Fachressorts mitdenkt, dass das kommt viel zu kurz und die Smart City, weil alle Daten irgendwie zusammenfließen und wir ein 360-Grad-Bild unserer Kommune kriegen, das schafft dann endlich rundum intelligente Entscheidungen. Und das scheiterte, ich habe da auch damals Fallstudien gemacht, das scheiterte ganz viele Jahre und ich glaube, gerade tut sich da ganz viel daran, dass diese Daten gar nicht zusammengeflossen sind. Also dann, ich erinnere mich, dass ich Städte beforscht habe, die halt jahrelang darüber geredet haben, ja bald kommt der Data Hub, wo wir dann diese ganzen verschiedenen Datenquellen zusammenführen können und dann endlich, ne, ohne dass wir da, weiß ich nicht, irgendeinen Consultant 3 Monate lang damit beauftragen müssen, jetzt diese verschiedenen Datenquellen mal miteinander in Bezug zu setzen, wirklich sagen können, okay, das sind ein paar Klicks, das ist für uns auch realistisch, diese Sachen zusammenzuziehen. Also das ist tatsächlich was glaube ich auch dann, wenn man vom Smart City Bereich weggeht zur digitalen Verwaltung, diese Frage, wo liegen überhaupt die Daten? Kriegen wir die überhaupt zusammen? Da sind wir ja im Grunde immer noch nicht viel, viel weiter. Also das ist ja dieses Projekt der Registermodernisierung, wo es ja auch nur um die Register geht und jetzt erstmal nur um diese, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, irgendwie 30 Pilotregister, die da erstmal drinstehen. Also das ist ja noch nicht die datengetriebene Verwaltung, wo wir dann ein 360-Grad-Bild unseres Verwaltungshandels kriegen, sondern es geht nur um einzelne Register, wo irgendwelche beurkundeten Dinge drinstehen. Aber da überhaupt einen Zugang zu ermöglichen, dass man mit den Sachen arbeitet, dass das wirklich nicht irgendwie mehrjährige IT-Projekte sind, zu sagen, wir verknüpfen jetzt irgendwie Anwendung so und so mit Datenquelle so und so. Ja, da kommen wir jetzt eigentlich erst hin. Also da hat man, das ist ja dann auch bei, wenn man zum Beispiel über künstliche Intelligenz redet, ist das ja immer noch so ein bisschen so, ja, künstliche Intelligenz kann man viele tolle Sachen mitmachen. Die funktioniert halt besonders gut, wenn die irgendwelche Daten hat, mit denen sie arbeiten kann. Und eigentlich ist die große Ermöglichung, die große Ermöglichungsaktivität ist eigentlich die Registermodernisierung, beziehungsweise mein Dafürhalten wäre eigentlich Registermodernisierung ist auch viel zu klein gedacht. Also es ist schon fast schon so, dass wenn wir nur die ganzen Register dann zugänglich haben, ist es eigentlich immer noch zu wenig, um zu sowas zu kommen wie Analytik, was ja dann bei der datengetriebenen Verwaltung, da geht es vor allem um Analytik, also zum Beispiel Vorhersagen treffen zu können oder ja quasi in Echtzeit irgendwelche Anomalien finden zu können. Fahren die Zahlen, die Werte aus dem Rahmen, wo müsste man eingreifen, wo sind irgendwie Menschen, die Hilfe brauchen, wo sind, weiß ich nicht, Gebäude, die mal kontrolliert werden sollten und so weiter. Mhm. Und dafür braucht man eigentlich mehr als die Registerdaten, aber das ist der erste Schritt, diese Datengrundlage herzustellen.
Ja. Genau, Registermodernisierung möchte ich gleich auch nochmal so ein paar Worte mit dir wechseln. An dieser Stelle, du hast ja Smart City Projekte auch nochmal angesprochen und auch die Fördermilliarden, die da reingegangen sind. Wir sagen, wie Taco sagte ich ja auch, hört so ein bisschen auf mit diesen Förderleuchttürmen. Das ist ganz wichtig. Ich habe das selber erlebt bei meinem vorherigen Arbeitgeber. Da hatten wir mal zwei Smart City Projekte in zwei unterschiedlichen Kommunen, wirklich auch im gleichen Kreis. Da haben wir eigentlich sogar zweimal eine jeweils autarke UDP, also urbane Datenplattform, gebaut. Das widerspricht ja völlig dem, was es eigentlich sein soll, nämlich dass wir diese Daten dann tatsächlich auch mal Grenzen dann auch überwinden können. Natürlich muss das datenschutzgerecht aufbereitet sein, das ist ja, glaube ich, nicht die Frage, da stehen wir ja auch alle für, aber dennoch waren viele dieser Projekte da ja auch gar nicht drauf angesetzt. Wenn du jetzt sagst, ey, ich hätte jetzt so eine Kommune, die das so im Griff hat, die versucht wirklich datenbasiert diese Entscheidungen nach vorne zu bringen. Was wären eigentlich so die wichtigsten ersten Schritte, die die gehen muss, um da hinzukommen? Oder gibt es sogar schon Kommunen, wo du sagst, die haben schon ganz, ganz viele erste richtige Schritte in diese Richtung gemacht?
Oh ja, also ich bin da nicht ganz auf dem aktuellen Stand, weil ich ja, wie gesagt, die letzten Jahre dann vor allem hier Geschäfte geführt habe beim NEGZ. Mein Eindruck ist, dass da sich sehr viel getan hat, diese urbanen Datenplattformen, die jetzt in vielen Kommunen eingeführt werden, wo es ja auch so eine gewisse Konvergenz, also es war immer dann so ein bisschen die Sorge, dass es so viele verschiedene technische Ansätze wie Kommunen gibt, aber da scheint es ja inzwischen ein bisschen eine Konvergenz zu geben, dass es auf ein paar Technologien rausläuft dabei, was dann für so Interoperabilitätsfragen ja gar nicht so schlecht ist. Also was grundsätzlich immer eine Frage war, ist so dieses, habe ich eine Datenkultur? Also das ist ja auch die Frage, so was sind denn überhaupt Daten? Sind Daten nur irgendwie Sachen, die ich schon in irgendeiner Datenbank rumliegen habe? Und das merken wir jetzt, also das hört man ja auch so um die Registermodernisierung herum, dass es halt immer noch auch Register gibt, die im Zweifelsfall vielleicht nicht ganz mit Bleistift und Papier geführt werden, aber ich erinnere mich vor Jahren bei einer Debatte, wo es um den öffentlichen Personennahverkehr ging, dass es darum ging, dass die Herausforderung quasi einen deutschlandweiten Fahrplanübersicht zu schaffen. Und dann jemand meinte so, ja, das ist natürlich, wenn man irgendwie so diese großen Metropolverbände und sowas, die haben das alles digital bereitliegen und die haben da Schnittstellen, dass es zwei Klicks, dann kann man die Daten abgreifen. Aber in Bayern sind halt vielerorts einfach noch die Gemeinden selbst für die zum Beispiel die Buslinie, die betreiben dann irgendwie so eine halbe Buslinie. Und ja, dafür haben die ja kein irgendwie State-of-the-Art ÖPNV-Management-System, sondern da gibt es halt irgendwie so einen kopierten Fahrplan, der dann in Word erstellt wurde und das ist halt die Wahrheit. Und der hat halt keine Schnittstelle, dieses Word-Dokument, wo man das dann irgendwie live übers Internet abgreifen kann, zumindest damals nicht. Genau, also auch dieses Verständnis, okay, was sind überhaupt alles Daten, was sind überhaupt interessante Daten, was muss ich tun, um die zur Verfügung zu stellen für andere, da ist ja inzwischen ganz viel passiert, auch so dieses, was habe ich für verschiedene irgendwie Zugriffsniveaus, Sicherheitsstufen und so weiter, aber da vor allem auch den Zugang zu ermöglichen und dann auch immer eine große Herausforderung, ja, die Leute dafür zu begeistern. Also das ist nicht nur, das kennen wir, glaube ich, so ein bisschen aus der, kurioserweise in Deutschland ist ja diese Open-Data-Debatte. Also Daten der Verwaltung öffentlich zu machen für Bürgerinnen und Medien und so, die ist im Grunde älter als die Debatte darum, wie wir denn als Verwaltung selbst irgendwie systematisch unsere Daten nutzen können. Und ja, so sind ja viele dann auch darauf gekommen, ne? Also, dass hier irgendjemand hat sie gezwungen, quasi von außen zu sagen, jetzt bereite mal diese Daten für unser Open Data Portal auf. Und die Weisheit in dem Feld sagt, dass die eigentlichen Heavy User von Open Data Portalen die Verwaltung selbst ist. Ne? Weil das ja auch so, was die irgendwie Abteilung 1 in der Behörde für Daten hat und die Abteilung 2 vielleicht bräuchte, so. Das weiß man oft gar nicht. Dann, wie kriege ich die überhaupt? Dann ist es am Ende viel einfacher, über dieses Datenportal gegangen zu sein. Und da aber hinzukommen, dass man versteht, so, das ist ja nützlich und das bringt auch mir selber was. Und das ist nicht nur, wenn jetzt zum Beispiel jemand mit irgendeinem Transparenzgesetz wedelt und mich quasi rechtlich dazu zwingt, diese Daten offen zu legen, sondern dass man auch dazu hinkommt, dass die Menschen in der Verwaltung verstehen, es hat im besten Fall ja auch Vorteile für mich und meine Arbeit, die Sachen irgendwie aufbereitet zu haben. Es gab immer ein schönes Beispiel von vom City Lab Berlin, die so ein Projekt gemacht haben, wo es darum ging, diese regelmäßigen Reports, die natürlich dann auch so Verwaltungen schreiben müssen, ne, erstellen müssen, was dann früher immer, da mussten dann irgendwie Excel-Listen eingesammelt werden per E-Mail, und dann hat da irgendjemand im Zweifelsfall mehrere Wochen lang nur damit gekämpft, dass die Diagramme und die Tabellen, die er in Excel erstellt hat, in Word irgendwie richtig dargestellt werden. Und wenn man dann feststellt, so ja, aber wenn wir das alles sauber aufbereiten, und das irgendwie halt nicht in Excel rumliegen haben, sondern vielleicht in Datenbanken, die ein bisschen besser zugänglich sind, dann können wir das so bauen, dass halt diese mehrwöchige Aktivität, erstelle diesen Bericht, halt eine One-Click-Geschichte wird, wo man dann ganz schnell Fans gewinnt und feststellt, okay, das ist ja sehr nützlich. Und was da auch interessant ist, was inzwischen ja fast schon selbstverständlich ist, so Self-Service. Portale, also wo man da nicht irgendwie das Statistikamt braucht, um da, weiß ich nicht, eine Kreuztabelle oder eine kleine Regression oder eine Heatmap, wo die einem zeigt, wo in der Kommune zum Beispiel irgendwie die Werte besonders hoch sind, sondern dass man sowas selber machen kann. Und dann ganz schnell für die eigenen fachlichen Fragen, wenn man in so einem Fachamt arbeitet und für irgendwas Spezifisches zuständig ist, damit wenig Aufwand gucken kann, so, gibt es denn da irgendwelche interessanten Muster für mich, die mir einen besseren Zugang an meine Aufgaben ermöglichen? Ja, also da sind dann auch diese Datenplattformen, die du erwähnt hast, glaube ich, ganz wichtig, dass die halt genau sowas dann ermöglichen, da sowas draufzusetzen. Und dann, also so eine Datenkultur zu ermöglichen, vor allem im Sinne von, wir haben ein Verständnis dafür, was irgendwie Daten sind, und wir haben auch ein Interesse daran, Sachen als Daten aufzubereiten, was dann im Nachgang, ne, wenn man irgendwie über Prozesse spricht, die laufen ja dann auch flüssiger, wenn man an vielen Stellen halt nicht sagen muss, so, und da muss jetzt jemand hier irgendwie Sachen händisch reinhacken, sondern sagen kann, so, hier gibt es eine Schnittstelle und das zieht das automatisch rein, dann fluppt sowas ja auch viel leichter.
Kommen wir zum Thema so Föderalismus, so unser föderales System da an der Stelle. Du sagst ja, wir brauchen eigentlich eine gemeinsame Dateninfrastruktur. Wir brauchen da einfach ein gemeinsames, nicht nur ein Verständnis, sondern wir brauchen ja eigentlich auch einen Topf oder mehrere Töpfe von Daten, die zumindest miteinander sprechen können, damit wir dann auch auswerten können und damit wir versucht, evidenzbasiert auch entscheiden zu können da an der Stelle. Wo siehst du denn da momentan die großen Knackpunkte beim Thema einer gemeinsamen Dateninfrastruktur, so auch in unserem föderalen System? Oder gab es vielleicht sogar Dinge, die dir ein bisschen Hoffnung gemacht haben in letzter Zeit?
Naja, wir haben ja ein Grundgesetz in allen Ehren. Ja, niemand möchte einen großen Datentopf,
Ja.
sondern es geht ja darum, dass wir irgendwie viele kleine Leitungen haben, wo man, nachdem man gründlich geprüft hat, ob das dann alles zulässig ist, eventuell die Daten dann abfragen kann. Naja, ich sag mal, rund um die Registermodernisierung, das Once-Only-Technical-System, dass das irgendwie vorangeht, das ist eine sehr positive Entwicklung. Ich fand sehr interessant, dass quasi trotz Not Schleswig-Holstein sich ja auch den X-Road nicht nur angeschaut, sondern ja, jetzt glaube ich auch auf die Implementierungsreise geht, was natürlich ich sag mal jetzt, das Notes ist halt gebaut für einen sehr spezifischen Zweck. Und ähnlicher auch, ich glaube, FitConnect hat vor ein paar Tagen auch nochmal einen so einen Standardadel Ritterschlag bekommen. Zu sagen, das ist jetzt tatsächlich auch ein, irgendwie eine Standardtechnologie, mit denen wir Daten austauschen, aber FitConnect halt arbeitet ja in dieser Postfachlogik, also ist ganz klar eigentlich auf diese Antrags-Einreichungsfunktion konstruiert. So haben mir das zumindest Leute erklärt, dass das, warum zur Hölle jetzt Schleswig-Holstein da noch einen X-Road braucht, dass der X-Road halt eine viel generischere Plattform ist, ne, oder Datenaustausch, Infrastruktur, mit der man im Grunde alles das machen kann oder halt auch ganz andere Sachen. Da bin ich mal noch gespannt, ob wir nicht dann am Ende eher auch in so eine Richtung kommen, anstatt dann irgendwie mehrere auf sehr spezifische Sachen zugeschnitten, ne, immer sehr eng, so das Not sehr eng an den rechtlichen Vorgaben entlang konstruiert, ob man da dann nicht hinkommt und sagt, okay, es macht Sinn, und da habe ich aber Hoffnung auch mit dem Deutschland-Stack, dass wir da hinkommen, dass wir da ja einfach eine leichtere Austauschfähigkeit, also grundsätzlich erstmal quasi technisch, wenn ich diese Daten verknüpfen möchte, wenn ich die irgendwie anfragen möchte, dann ist das, das sollte für mich sehr leicht sein, und dass man dann da irgendwie schaut, darf denn irgendwie die anfragende Stelle diese Daten überhaupt haben, das ist ja eine zweite Frage, so wie stelle ich das sicher, aber dass man grundsätzlich die Möglichkeit hat, da Sachen fließen zu lassen, weil ja auch nicht alles ist personenbezogen und sensibel und kritische Infrastruktur, sondern ne, irgendwie, wo es wie viel Grad hat, ist meistens nicht so geheim.
Ja. Jetzt hast du das Wort des Jahres, vielleicht auch Unwort des Jahres, Deutschland-Stack, schon in den Mund genommen. Sollte gar nicht despektierlich klingen, sondern der zahlt ja eigentlich auf ganz, ganz viele Dinge ein, die du jetzt auch gerade genannt hast. Auf eine Interoperabilität, auf gewisse Art und Weise natürlich auch eine Standardisierung, auch Standardisierung von Daten. Wir sind ja auch zum Beispiel Vitalis Mitglied im Standardisierungsboard des Planungsrates, und da werden die Standards auch durchgejagt des Deutschland-Stacks, um es mal so auszudrücken. Das sind ja schon erstmal für die auch gute Ansätze. Jetzt habt ihr Deutschland Decoded letzte Woche gehabt, eure Veranstaltung. Erstmal nochmal super Veranstaltung, also top gemacht, und ich glaube auch gerade vom BMDS, wie die Impulse hier nochmal so kamen, wo stehen wir jetzt eigentlich, weil man hat irgendwie doch das Gefühl gehabt in den letzten Wochen irgendwie, man kriegt nichts Neues so richtig mit. Das war erstmal super. Ist der Deutschland-Stack decoded für dich?
Na, ich sag mal, für mich ist zumindest, also wie lange ist denn das her? Irgendwie ein Jahr, anderthalb Jahre, dass dieses Schlagwort zum ersten Mal, ich glaube, in irgendeiner Ministerrede dann mal so gefallen ist und niemand wusste, was es sein soll. Und meine These ist, ich glaube auch, dass das Ministerium wusste noch nicht so genau, was damit eigentlich gemeint ist. Und dann ging man gemeinsam auf so eine Entdeckungsreise. Und ich habe den Eindruck, es verdichtet sich jetzt zunehmend, was damit gemeint ist. Es wird für mich immer klarer, ja, im Grunde ein Plattformansatz, fast schon wie er im Lehrbuch steht. Und gerade so große Fragen, wie zum Beispiel, ne, wie kommen irgendwie auch Technologien zu dann spezifischen dann auch irgendwie Softwarelösungen, wie werden die Teil des Deutschland-Stacks, was ja dann für die Wirtschaftsakteure in der Branche die kritische Frage ist, dass es auf solche Sachen dann jetzt einfach zunehmend auch Antworten gibt, und man sich dann auch zunehmend konkrete Lösungen überlegt, wie wird denn da der Zugang, die Akkreditierung und so weiter umgesetzt. Ja, da bin ich eigentlich sehr, sehr hoffnungsvoll gestimmt, weil wir ja auch, ich mache das noch nicht 30 Jahre das Thema, sondern jetzt irgendwie Verwaltungsdigitalisierung so ungefähr seit 15 Jahren. Und ich sag mal, damals war eigentlich schon das ein Plattformansatz, gerade für ein föderales Land wie Deutschland. Also wo man halt gerade nicht sagt, die Antwort auf irgendwie Interoperabilitätsfragen und so weiter ist, dass wir einfach überall einheitliche Systeme durchkloppen, sondern stattdessen zu sagen, naja, wir machen einen Plattformansatz, Da werden irgendwie werden Vorgaben gemacht, damit die Sachen irgendwie miteinander funktionieren, aber im Rahmen dessen kann immer noch jeder dann jedes Bundesland, jede Kommune dann machen, was sie irgendwie für sich für richtig halten. Es gleichzeitig ist aber sichergestellt, dass das mit den anderen Strukturen funktioniert, dass da zum Beispiel Daten ausgetauscht werden können und dann jetzt inzwischen ist ja auch diese Perspektive digitaler Souveränität dazugekommen, wo man in so einem Plattformansatz auch den Vorteil hat, dass halt diese Wechselfähigkeit, die ja da ganz groß geschrieben wird, also kann ich mit überschaubarem Aufwand oder irgendwie akzeptablen Aufwand zum Beispiel so eine Softwarelösung durch ein anderes Produkt austauschen, ja, dass da auch leichter wird und gleichzeitig da ja auch im Grunde auch ein Wettbewerb im besten Fall angekurbelt wird sogar, weil es halt sehr klare Marktzugangsregeln gibt. Wenn ich mich an die Standards des D-Stack halte, dann quasi kann ich erstmal potenziell an, weiß ich nicht, 11.000 Kommunen mein Zeug verkaufen und die müssen sich nicht so einen Kopf darüber machen, ob das jetzt in ihre IT-Landschaft überhaupt reinpasst, sondern das sollte dann, ne, wenn wir mal, ich sag mal, in 5 bis 10 Jahren D-Stack in die Zukunft gedacht, soweit sind, dass man sagen kann, so ja, naja, wenn das Ding irgendwie den D-Stack-Stempel drauf hat, dann passt das natürlich in meine IT-Landschaft rein und die Datenformate sind zumindest so weit, dass es mit überschaubaren Aufwand überführt werden kann. Das hat, glaube ich, viele Vorteile. Und die große Frage da, also wir haben ja mit dem NEGZ auch schon vor Jahren Papiere zum Plattformansatz veröffentlicht und das ist sehr spannend auch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen, in denen sowas überhaupt möglich ist. Und die große Frage war ja immer, kriegen sich Bund und Länder denn irgendwie zusammengerauft? Ja, weil im besten Fall man bei so einem Plattformansatz, also entweder man sagt, jeder einzelne Standard, der muss dann halt durch irgendwie 17, also 16 Bundesländer und den Bund, und dann quäken da immer noch irgendwelche kommunalen Spitzenverbände und selbstverwaltete Körperschaften und sowas, die natürlich auch Interesse haben mit rein. Die müssen sich eigentlich einigen auf jeden einzelnen Standard. Und wenn da einer ausschert, dann kannst du eigentlich die ganze Plattform schon wieder sein lassen. Oder ebenfalls ähnlich unglaubwürdiges Szenario wird dann, also einigt man sich darauf, dass man einer Stelle diese Plattform-Ownership zuschreibt. Also zu sagen, du darfst jetzt in unserer Namen und wir prüfen nicht jedes Mal, ob das, weiß ich nicht, ob der Standard, den du jetzt setzt, was der für den Software-Mittelstand in unserem Bundesland bedeutet. Du darfst jetzt dann festlegen, was die Regeln auf dieser Plattform sind. Genau, und das hat mich doch jetzt sehr positiv gestimmt. Da fallen ja jetzt immer mehr Entscheidungen, die in diese Richtung gehen, dass man tatsächlich da halt so eine Platform-Ownership einrichtet, die irgendwie auch handlungsfähig ist, und das eben nicht in so föderale Gremien rein delegiert wird, wo man immer Sorge haben muss, ja, was passiert denn, wenn die sich dann mal nicht so grün sind? Ne, ist dann die ganze Plattform blockiert.
Genau, ein Bundesland ist dagegen und nichts funktioniert mehr nachher oder nichts geht mehr nach vorne.
Genau, das ist immer die Gefahr dabei.
Ja, das sind ja gerade die Beschlüsse des Planungsrates in der 50. Sitzung. Das ist jetzt von heute gesprochen letzte Woche gewesen. Also 17.06. Das war ja schon eine unerwartete Stringenz in der Entscheidungsfindung. Ne? Sich zum einen auf die 5 Basisdienste zu verständigen, wobei ich sag mal, mindestens 4 davon sind auch in sich völlig logisch gewesen. Aber auch, dass sich die Länder verpflichten, 3 davon auch tatsächlich dann auch verbindlich zu nutzen und der Bund halt auch da diese von dir genannte, so ich sag mal, Ownership dann auch reinzugehen. Also zu sagen, also ich entwickle jetzt nicht nur einmal, sondern ich trage auch für die Weiterentwicklung, trage ich die Verantwortung, trage auch die Kosten und vor allem ich gehe auch in den Betrieb, Wartung, Pflege, alles, was da so zugehört. Hat sich da was so in dieser Zusammenarbeit in den föderalen Ebenen, ich meine, die Kommunen sind ja leider noch ein bisschen außen vor bei der Thematik bis jetzt, aber hat sich da was schon was verändert, auch bei der Entscheidungsfindung im IT-Planungsrat?
Jetzt habe ich nicht bei allen IT-Planungsratssitzungen unterm Tisch gesessen, aber mein Eindruck so über die Jahre geblickt ist, dass vielleicht auch der Handlungsdruck in gewisser Weise gestiegen ist, sich da zu einigen. Das ist auch, also das ist ja schon länger so, dass dann ein recht konstruktiver Spirit einfach herrscht im IT-Planungsrat. Dieses Verständnis, dass man gerade bei IT-Strukturen halt, ne, auch dann irgendwie auch so ein Formelkompromiss halt nicht reicht. Also das ist meine These. Das ist ein Grund, warum in Deutschland wir uns mit dieser Digitalisierung oft so schwer getan haben, weil ganz viel, auch andere Politikfelder haben ja diese interföderalen Abstimmungsgeschichten. Und dann reicht es aber oft, dass man irgendwie so ein Formelkompromiss, man einigt sich auf was und am Ende kann dann halt quasi unter diesem Formelkompromiss jedes Bundesland das so ein bisschen machen, wie es will und das tut keinem weh. Und in der Digitalisierung ist es halt ein bisschen problematisch, weil
Ja.
entweder passt der Stecker oder er passt nicht so, ja.
Null oder eins, ne?
Genau, so dass ist das so Ganze so ein bisschen unter erschwerten Voraussetzungen. Es hat mich aber trotzdem, also die ganze Entwicklung jetzt rund um den Deutschland-Stack, das hätte ich so nicht erwartet, dass das jetzt dann doch so an Fahrt aufnimmt. Ich meine, wir sind da, glaube ich, noch nicht ganz durch, aber da zahlen natürlich auch verschiedene Sachen drauf ein. Also auch, dass man jetzt sowas wie die FitCo halt bereitstehen hat, um zum Beispiel dann diese Produkte des IT-Planungsrats, also was dann diese Basiskomponenten und sowas sind, da auch in so eine Trägerschaft zu geben, die halt dann passt zu dem Ganzen, ne? Dass man da so eine interföderale Behörde hat, so dass die, glaube ich, ich weiß es jetzt auch nicht genau, aber die vielleicht auch nicht unbedingt für sowas eigentlich mal angelegt wurde, aber die halt jetzt da ist und man sagt, das können wir dafür nutzen, das passt vom rechtlichen Rahmen, und dann werden nicht so viele, sind nicht so viele Fragen drumherum zu klären. Das sind halt günstige Voraussetzungen. Ja, was natürlich die Frage, wie lange hält da die gute Stimmung, wenn da ein paar Landesregierungen in andere Hände fallen, die dann vielleicht nicht mehr so an Kooperation, sondern vielleicht eher an grundsätzlicher Destruktion interessiert sind. Ja, dann sind auch solche, also sind, dann merkt man ganz schnell, wie empfindlich eigentlich solche Konstruktionen sind mit solchen Gremien. Deswegen hoffe ich, dass quasi diese Plattform-Ownership schnell, möglichst robust irgendwem übergeben wird, der nicht für alles da solche Planungsratsbeschlüsse braucht.
Gut, gerade auch die Geschäftsordnung wurde ja auch mal anders, wurde ja überarbeitet jetzt auch beim IT-Planungsrat und da ist man ja von dieser Konsenspflicht, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen auch abgerückt, was ich auch nur begrüße. Und DeutschlandStack begrüßen wir auch, insbesondere was wir halt sehr gut finden, jetzt Vitaco-seitig, ist natürlich, dass die deutsche Verwaltungscloud ganz zentraler Baustein des DeutschlandStacks eigentlich ja schon immer ein bisschen war, aber erstmal so, früher war es mal so ein Cloud-Anhängsel. Und jetzt ist ja tatsächlich die Plattform oder das System auch, auf dem ja auch Weiterentwicklungen dann laufen sollen, dass halt alles ineinander auch greift. So, zum Schluss möchte ich mit dir nochmal sprechen, Basanta, über so die wirksamen konkreten Hebel, die wir jetzt so sehen. Was wir ja schon beleuchtet haben, oder du auch ganz oft gesagt, ist die Registermodernisierung, dass wir einfach lernen, dass außerhalb der eigentlichen fachlichen Silos und außerhalb der eigentlichen kommunalen Länder- und Bundesgrenzen hinaus Daten vernünftig fließen müssen, über das Umsetzen des Once-Only-Prinzips. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig. Ich möchte einfach mal so die gesetzliche Seite mir mal angucken oder die gesetzgebende Seite noch mal angucken. Und gerade so dieses Thema so Digitalcheck, was ja, ich glaube, das ist ja eigentlich auch schon ein ganz, ganz altes Thema, dass man gesagt hat, wir brauchen digital taugliche Gesetze. Es hatte ja Normenkontrollrat ja eine ganze Zeit lang sehr, sehr viele Aufgaben. Diesbezüglich eher so retrospektiv immer so ein bisschen auf die Gesetze, finde ich. Jetzt hat man ja im BMDS da auch neue Verantwortlichkeiten. A, wie wichtig siehst du das, digital taugliche Gesetze wirklich zu schaffen? Und ist das Instrumentarium, das oder die Instrumente, die wir jetzt aktuell haben, ist das schon der richtige Weg oder reicht das noch nicht aus?
Also die digitaltaugliche Gesetze, ich habe damals tatsächlich beim Kompetenzzentrum in öffentlicher IT haben wir da auch Publikationen geschrieben und damals dann auch mit dem Normenkontrollrat unsere Weisheit geteilt. Da war es im Wesentlichen, wir hatten irgendwie mit den Dänen ein paar Mal telefoniert, die da die Vorreiter in Europa waren und konnten dann dem Normenkontrollrat erklären, wie die Dänen es gemacht haben. Und in Dänemark vielleicht auch das Interessante, ist das eine Selbstbindung des Parlaments. Das ist natürlich die Herausforderung. Ja? Also wie kann ich vorschreiben, wie Gesetze gemacht werden sollen oder was, ne, irgendwie, was Gesetze beachten sollen? So ja, ich also ich kann dem Souverän, dem, also dem Parlament, kann ich im Grunde ja nichts vorschreiben. Das ja, kann ja machen, was es will. Und bei den Dänen hat sich halt das Parlament selbst gebunden. Das war jetzt in Deutschland nicht auf der Tagesordnung. Ich weiß gar nicht, ob es in Deutschland dieses Mittel von so einer Selbstverpflichtung des Parlaments überhaupt irgendwie in der Institutionengeschichte gibt. Und dann kam halt dieses, was so ein bisschen an diesen Standardkostenmodell, was sind die Kosteneffekte, Prüfungen abgeguckt war. Ne? Wir machen da irgendwie diesen Check. Wenn ein Gesetzesentwurf vorliegt, dann guckt sich das der Normkontrollrat an, ob das denn gut digital umsetzbar ist. Und was wir festgestellt haben, als wir uns damit beschäftigt haben, dass die ein ganz großer Teil von Digitaltauglichkeit mit dem viel älteren Begriff der Vollzugstauglichkeit einhergeht. Also die Frage, so wie die Sachen, die Regelungen, die ich in das Gesetz reinschreibe, wie gut sind die eigentlich durch die hinterher vollziehenden Organe? Ne? Sei es Behörden, oft sind da ja dann, sind da irgendwie Behörden beteiligt, dann sind dann irgendwelche so halbstaatliche Organisationen wie Handwerkskammern oder die Wohlfahrtsverbände und so weiter daran beteiligt. Und das halt mitzudenken, das war in Beschäftigung mit dem Thema, war es so ein bisschen, es wurde immer gesagt, einerseits, das wird ja schon immer gemacht. Andere Leute haben gesagt, es wird eigentlich gar nicht gemacht. Das war, also war für mich immer nicht so hundertprozentig zu ergründen, wie sehr das eigentlich in der bisherigen Gesetzgebungspraxis schon Teil ist, dass man sich tatsächlich dann mal hinsetzt und durchdenkt, so wie wir jetzt uns die Sachen vorstellen, wie werden die umgesetzt? Damals das Beispiel, an dem sich das, an dem wir das oft diskutiert haben, war die Grundrente, weil man da die Konstellation hatte, dass die Koalition versprochen hatte, wir machen da einen ganz schlanken digitalen Prozess, war, glaube ich, der Wortlaut. Und dann der Koalitionsausschuss, aber man erinnert sich vielleicht noch, die Zahnarztgattinnen waren da der Stein des Anstoßes. Wie man denn diese Zahnarztgattin, dass die nicht irgendwie, obwohl der Ehemann mit dem Bohrer in der Hand da irgendwie die Hunderttausenden scheffelt, aber sie, wenn dann nur mit irgendeinem geringfügigen Beschäftigung, weiß ich nicht, die Buchhaltung für die Zahnarztpraxis gemacht hat, dass die dann nicht noch Grundrente bekommt am Ende. Und dann hat man da auf den letzten Metern halt noch so eine Prüfung reingeschrieben, dass halt irgendwie dieses Eheeinkommen geprüft wird. Woraufhin dann, das kann man, glaube ich, immer noch nachlesen, die deutsche Rentenversicherung so eine. Es ist keine Pressemitteilung, es ist ein bisschen eher wie so eine Expertise, davor gerechnet hat, wie viel tausend Personen zusätzlich Personal sie bräuchte, um diese Prüfung durchzuführen. Und dass übrigens sie auch keine Schnittstelle mit den Finanzämtern hat. Also sie gar nicht weiß, was die Leute da irgendwie aktuell verdienen. Und ich glaube, der Punkt war auch, sie wissen gar nicht, wer verheiratet ist oder so. Also es war so quasi sämtliche Datenpunkte, die für diese Regelungen wichtig waren, lagen eigentlich bei der Behörde, die es am Ende prüfen musste, nicht vor. Und das müsste dann erst gebaut werden, wo man ganz gut sieht, da kann man ganz schnell, wenn man dann so einen politischen Kompromiss schließen muss, dann macht man da ein paar Regelungen rein, die dann aber im Vollzug erstmal einen Riesenaufwand vielleicht bedeuten. Und sowas mitzudenken, und zum Beispiel auch sowas zu schauen, das haben wir damals in die Publikation auch reingeschrieben, zu schauen, wenn ich irgendwas regeln möchte, zu schauen, möglichst mache ich das anhand von Merkmalen, wo ich vielleicht schon die Daten habe und die nicht erst neu erheben muss. Ne, da gab es irgendwie, das Beispiel war da immer in Dänemark hatten sie, ich glaube, da ging es um irgendwelche Zuschüsse für Bauernhöfe. Und das sollte erst an die, ja, es sollte an die Größe der Höfe gekoppelt sein. Jetzt ist die Größe eines Hofes, ist so ein bisschen Auslegungssache, was man genau damit meint. Und dann hatte man sich erst gedacht, naja, gut, dann machen wir es irgendwie, gucken wir uns das Einkommen an von diesen Bauernfamilien. Ich stelle mal fest, so, ja gut, auch in Dänemark gibt es anscheinend kaum noch Bauern, die tatsächlich vom Bauernhof sein leben können. Die haben alle, sind eigentlich hauptberuflich irgendwie, machen die was anderes. Das heißt, diese Einkommensdaten auszuwerten, schon mal die Hölle. Und hat man am Ende, ist man zurückgekommen, hat gesagt, okay, also müssen wir wirklich diesen Aufwand gehen, dass wir jetzt irgendwie aus den deren Steuererklärungen das da raus isolieren, was denn jetzt tatsächlich irgendwie die landwirtschaftlichen Einkünfte sind? Oder reicht es uns an dieser Stelle nicht einfach über die irgendwie Hektar zu gehen? Da hat man gesagt, so gut, es reicht uns eigentlich über die Hektar zu gehen. Das war dann so ein Beispiel, wo man diese Schleife gemacht hat, zu sagen, wir preisen nochmal ein, wie hoch ist denn eigentlich der Aufwand, diese Prüfungen zu machen oder diese Sachen so umzusetzen, und ist das für den Gesetzgeber akzeptabel, vielleicht auf irgendwie ein Merkmal oder einen Umsetzungsweg zu switchen, der weniger Aufwand macht. Genau, das waren so grundlegende Überlegungen, zu sagen, ja, aber diesen digital tauglichen, dass man zum Beispiel, um wieder den Bogen zur Registermodernisierung zu schlagen, irgendwie Merkmale nimmt, die halt schon irgendwie in Registern rumliegen, weil das heißt, das kann man im besten Fall, kann man das halt once only vollautomatisch so, da muss noch nicht mal irgendwie ein Antrag, also rechtlich muss natürlich zumindest eine Antragsfiktion vorliegen, aber da muss man halt nie keinen Bürger mit behelligen, dass er da noch irgendwelche Angaben macht, oder worst case, da muss irgendjemand aus der Behörde hinlaufen und sich das angucken, damit es quasi beurkundet ist, dass jetzt die Zustände so und so sind, damit das in der Antragsbearbeitung weitergehen kann oder in der Entscheidungsfindung. Genau, deswegen eigentlich diese Digitaltauglichkeitsprüfung eine sehr gute Sache. Man müsste das im Grunde für die Bestandsgesetze so, damals beim E-Government-Gesetz Bunst hieß das irgendwie das Normenscreening, ja, man müsste eigentlich die ganzen Bestandsgesetze genau, ja, durchgehen und dann schauen, wo haben wir denn da irgendwie sehr umständliche Sachen drin und kann man vielleicht dem Gesetzgeber nahelegen, dass man da das vielleicht netter macht. Da sind die Erfahrungen aber nicht so erquicklich, dass es mit diesen Normenscreenings jetzt so furchtbar viel Erfolg hat. Insofern finde ich das eine gute Idee, dass man zumindest sagt, neue Gesetze, guckt man sich daraufhin an. Ich glaube, dass man, wie man das genau macht, dass da noch viel einzuüben ist. Also dieses, ne, wer sind irgendwie Akteure, die beteiligt werden bei so einer Vollzugstauglichkeitsprüfung. Mhm. Das war damals unsere Empfehlung, dass man im Grunde dann irgendwie in so Workshops geht, wo die Beteiligten wirklich, die beteiligten Stellen irgendwie mit reingehen, man sich schon mal anfängt, so, du hast vorhin gesagt, wie die Prozesslandkarten, dass man dann tatsächlich sich mal hinstellt und malt so, okay, wie würde denn jetzt diese Grundrente, die Prüfung für die Zahnarztgattin, wie würde das denn genau funktionieren? So, wer muss da an welcher Stelle dann irgendwie mit wem reden und wo müssen da die Daten fließen und so, um halt diese Kosten eigentlich oder die Aufwände beziffern zu können. Das ist, glaube ich, an vielen Stellen wird das noch ein bisschen. Also wird das nicht so ausführlich gemacht, wie man es vielleicht möchte, sondern es sind dann oft halt diese, auch die Standardkostenmodelle, diese Kosten, Bürokratiekostenprüfung, das ist ja oft eigentlich mit dem sehr dicken Daumen gerechnet. Ich habe mir das mal angeschaut, also ne, was da irgendwie für Schätzwerte, für Annahmen drinstecken, das ist alles nicht so die ganz exakte Wissenschaft. So wird das, glaube ich, noch viel gemacht. Ich glaube, es täte tatsächlich der Qualität des Staatshandelns ganz gut, wenn da noch mehr Liebe reinfließen würde. Und ich weiß, dass zum Beispiel die Rentenversicherung als eine Reaktion darauf, die Art und Weise, wie sie ihre Rückmeldungen zu so, weil die werden natürlich eingeladen, wenn es irgendwie Gesetzesentwürfe gibt, die sie betreffen, da Rückmeldung zu geben, dass sie die Art und Weise, wie sie da Stellung nehmen, nochmal angepasst haben, dass halt nicht nur irgendwie das Justiziariat da beteiligt ist, sondern dass zum Beispiel auch die IT-Abteilung dann damit angepinkt wird und die dann sagen können, so ja, übrigens, wir haben gar keine Schnittstelle zum Finanzamt. und diese Informationen dann halt auch dem Gesetzgeber im Rahmen der normalen Stakeholder-Gespräche zur Verfügung gestellt werden. Ja, aber es ist, also am Ende ist es natürlich schwierig, weil das Parlament darf machen, was es will. Und manchmal ist die politische Gemengelage halt so, dass dann der Preis umständlichen Verwaltungshandelns gezahlt werden muss, um da irgendeinen Kompromiss zu finden. Und dann ächzt man hinterher in der Umsetzung. Aber das politische Geschäft ist an der Stelle ein anderes und hat nochmal andere Logiken.
Wir haben jetzt ja auch sehen beim neuen Heizungsgesetz, da sind ja auch einige, ich glaube doch relativ bürokratische Schritte zu gehen. wenn man sich dann auch, wenn man wieder auf die fossilen Heizsysteme mal zurückgreift, wir schauen mal, was das so gibt. Ich glaube, ob man da jetzt wirklich einen enormen, also ob man da einen Digitalcheck vorher gemacht hat, da bin ich mir auch nicht so 100% sicher. kommen wir jetzt mal von der gesetzgebenden Ebene nochmal runter, weil die Gesetze müssen ja auch vollzogen werden. Und das heißt ja nicht einfach nur einfacher Vollzug, ohne nachzudenken, sondern wir wollen ja mit den Daten, die man zum Beispiel in einer Kommune hat, dass dann auch im Rahmen der Möglichkeiten gute Entscheidungen getroffen werden. Dieses Thema, ja, Data Literacy, dass wir halt mit den Daten umgehen können, dass wir auch gerade jetzt vor KI, ich will jetzt nicht unbedingt auf KI sprechen, aber da ne, muss man auch mal gucken, welche Daten sind da eigentlich und sind das eigentlich die richtigen Daten, kommen da eigentlich die richtigen Vorschläge raus? Was brauchen wir da eigentlich in den Verwaltungsebenen noch mehr? Was müssen wir da noch fördern, damit dieses Thema entscheide auf guten Daten, damit das noch mehr in den Vordergrund kommt, damit das noch mehr in Umsetzung kommt.
Ja, also ich glaube, dass tatsächlich die Verwaltung oder zumindest so bestimmte Fachämter haben eine lange Tradition, also das ist eine Sache, die in meinen Forschungen so rauskam, dass man halt natürlich, weiß ich nicht, das Umweltamt oder die Verkehrsplanung und so weiter, die machen den ganzen Tag nichts anderes als irgendwie Daten erheben, Daten auswerten, datenbasiert Entscheidungen treffen oder zumindest Empfehlungen vorlegen. Also das darf man ja auch nicht vergessen, dass bei diesem ganzen, es wird jetzt alles hier evidenzbasiert und optimale Entscheidungen getroffen, dass man ja trotzdem an irgendeinem Punkt dann wieder in so eine politische Logik reinkommt, wo auch Evidenz und tolle digital aufbereitete Daten halt nur ein weiteres Argument in einem ganzen Pool an irgendwie Argumenten und Dingen, die beachtet werden müssen, sind. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage. Was passiert eigentlich, wenn irgendwie datengesteuerte Verwaltung auf Politik trifft? Aber in den Ämtern, also die Verwaltung ist eigentlich in den meisten Fällen, ist es für die recht natürlich, da dann zu sagen, na gut, wenn die Daten das hergeben. Data Literacy, hattest du schon gesagt, das ist natürlich im Statistikamt ist die sehr hoch und dann in anderen Ämtern ist die Tradition nicht so, dass man da so viel mit quantitativen Daten arbeitet. Was für mich zur Data Literacy auch dazu gehört, ist auch so eine kritische Haltung dem gegenüber. Also das ist was ganz schnell, wenn ich sage, also gerade weil du das Stichwort KI gesagt hast, also meine Erfahrung ist eigentlich auch, dass halt auch die Gen-AI-Modelle in den meisten Fällen eigentlich recht gut diese quantitative Datenanalyse, ich sag mal so für den Alltagsgebrauch, hinkriegen. Ne? Wenn ich sage, machen wir mal folgende Auswertung, brauche ich da gar nicht groß irgendwie mit meinem Kalkulationsprogramm oder vielleicht sogar mit einem Statistikprogramm oder sowas herummachen, sondern das macht er dann von alleine, was eigentlich, könnte man sagen, die Hürde ja massiv senkt, wenn ich da einfach mein Prompt reinrufe. Gleichzeitig ist, also je einfacher das eigentlich wird, es umso wichtiger ist, im Kopf zu behalten, wo kommen die Daten eigentlich her? Also was haben die vielleicht für in den Daten zugrunde liegende so blinde Flecke? Ja, so dieser Klassiker, wir haben nur Leute, weiß ich nicht, wir haben nur Leute per Internet befragt, das heißt Leute, die kein Internet haben, sind in den Daten überhaupt nicht vorhanden, und wenn ich dann mit den Daten weitermache und darüber nicht nachdenke, dann fange ich an, komplette Bevölkerungsgruppen zu vergessen. Auch so Punkte wie, es ist durchaus kritisch, was ich für eine Frage stelle. Also das ist so, ich frame da auf eine ganz bestimmte Art und Weise und ich kriege da am Ende meine Analyse raus und die sagt mir, die liefert mir dann auch irgendwelche Empfehlungen, aber wenn ich meine Frage ein bisschen anders gestellt hätte, wenn ich welche Indikatoren ich in meine Auswertung reinnehme, wenn ich das ein bisschen anders zugeschnitten hätte, dann wäre vielleicht was anderes rausgekommen. Also dafür sensibel zu sein, das ist oft dann so eine Stelle, wo man, ne, wo es dann, man redet oft über diese Biases, so wie kommen denn diese Vorurteile rein in so Auswertungen, und dann wird irgendwie auf die KI geschimpft, aber halt auch quasi in der klassischen Statistik ist das ein Punkt, dass man sagt so, ja, ne, zum Beispiel die Datenauswahl, die Indikatorenauswahl, die Art und Weise, wie ich die Fragen zuschneide, hat da einen großen Einfluss, und dass man das im Hinterkopf behält, weil den Rest, den können quasi inzwischen die Maschinen eigentlich von alleine. Aber da dann nochmal irgendwie dann sich selber den Spiegel vorzuhalten, dann könnte ich das auch anders framen. So, habe ich hier blinde Flecken drin? Sind die Daten irgendwie in eine bestimmte Richtung schräg? Das ist, glaube ich, da eher eine Herausforderung inzwischen, weil, wie ich eingangs gesagt habe, ne, irgendwie die Technik ist an der Stelle zunehmend auch weniger ein Problem. Die Daten werden immer leichter verfügbar, ne, auch wegen diesen Datenplattformen, die du erwähnt hast. Die Auswertung wird immer nutzerfreundlicher, immer einfacher. Man muss da jetzt nicht irgendwie jahrelang Statistik studiert haben, um die Sachen zu können, wie das noch vor 10, 20 Jahren war. Umso wichtiger ist es, dass man da einen Blick dafür hat, was mache ich mit diesen mächtigen Werkzeugen eigentlich, ne? Und gerade wenn dann auch solche so Evidenz basiert, ne, dann das kann ja furchtbar überzeugend sein. Man sagt so, wir haben jetzt diese Auswertung gemacht und das ist rausgekommen und da brauchen wir jetzt gar nicht diskutieren. Das ist was die Daten sagen, das ist die Wahrheit. Das ist ein scharfes Schwert.
Ja, du hast die Statistikerinnen und Statistiker schon gerade mit an Bord genommen. Früher hieß es immer so schön, trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Jetzt heißt es vielleicht, trau keiner KI, die du nicht selber manipuliert hast. Also dieser kritische Blick wirklich auf Daten und vor allem auf das, was da rauskommt, da nochmal zu gucken, ey, kann das eigentlich sein? Ist die Datengrundlage die richtige? Finde ich immer super spannend. Das will ich auch tatsächlich jetzt so als Abschluss unseres Podcasts nehmen. Basanta, war super. Total informativ, gerade mal zu sehen, was für ein Schatz an Daten wir ja auch haben und wie wir damit umgehen können und wie wir es vielleicht auch föderal orchestriert bekommen oder jetzt mit der Recmu zum Beispiel auf dem Weg dahin sind. Aber ich finde, dein Blick war auch mal ganz interessant, dass vielleicht auch mal über diese Einzelprojekte, die ja an sich schon Großprojekte sind, aber vielleicht auch mal das große Ganze drüber zu ziehen, fand ich total spannend. Danke dir ganz, ganz herzlich für. Jetzt habe ich ja ganz am Anfang von meinem Klickmoment so mal erzählt. Hast du denn so einen Punkt, wo du jetzt sagst, auch gerade wenn man darüber spricht, dann sind einem manche Dinge ja ganz besonders wichtig. Was ist dir ganz besonders wichtig von den Dingen, die wir heute adressiert haben, die wir angesprochen haben? Wo würdest du zum Schluss sagen, hey, nehmt das mal besonders mit?
Ich glaube, was einige Sachen, die wir angesprochen haben, lässt sich so ein bisschen unter dem Punkt Plattform zusammenfassen, ne? Auch bei der Registermodernisierung und solche Datenaustauschformate geht es am Ende um einen Plattformansatz. Und ja, das sollte man, glaube ich, mitnehmen, dass man da vielleicht an manchen Stellen, wenn man im Moment ein gestaltender Akteur ist, auf den ersten Blick an Freiheit verliert. Aber gut funktionierende Plattformen den Effekt haben, dass man eigentlich dann innerhalb dieser Plattform sehr viel an kreativem Handeln gewinnt. Und ich glaube, dass es uns in Deutschland gut tun würde, das zuzulassen, dass wir sagen, wir gehen auf so einen Plattformansatz und da ist dann immer noch genug Platz für viele unterschiedliche Akteure, die da ihre jeweiligen Stärken ausspielen können. Und so hoffe ich, da dann auch spannende, innovative Lösungen draufbringen, anstatt halt zu sagen, na, jeder schützt hier seinen kleinen Marktanteil, indem man quasi die Nutzer gefangen hält durch nicht interoperable Ansätze.
Lieber Basanta, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du dir Zeit genommen hast, dass du uns diese interessanten Punkte und diesen interessanten Blick vor allem auch mal hier auch gezeigt hast. Ganz, ganz vielen Dank.
Gerne, gerne.
An dieser Stelle für die Hörerinnen und Hörer, die nächste Folge des Vitaco-Podcast Verwaltung Digital Insights habe ich Annette Berger zu Gast, Leiterin des Amts für Digitalisierung und Informationstechnik der Stadt Köln. Und da werden wir natürlich auch sehen, wie denn diese Dinge, die wir gerade heute auch besprochen haben, aber natürlich auch weitere Aspekte dann in die kommunale Realität dann auch tatsächlich umgesetzt werden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.